Sami.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich mit Sunny über ihre Let's Plays und wie sie zum Rollenspiel gekommen ist. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Und heute spreche ich mit der Sunny über Let's Play und mehr. Hallo Sunny.
Moin, grüß euch.
Was ist eigentlich Let's Play?
Let's Play ist im Grunde genommen, zumal mit eigenen Worten das zu erklären, man spielt ein Spiel, nimmt das auf, während man spielt und man kann es dann aussuchen, redet man währenddessen oder nicht. In meinem Fall ja. Also ich gebe meinen Senf dazu.
Das heißt, wir reden jetzt über Computerspiele und das kann man sich dann im Nachhinein dann auf YouTube oder Ähnliches anschauen, oder?
Genau. Also vorwiegend Computerspiele.
Welche Spiele sind das? Also was kann man sich da vorstellen?
Also grundsätzlich auf meinem Kanal habe ich jetzt ein paar Horror-Spiele oben. Und ich selber persönlich liebe Survival-Spiele, Aufbauspiele, alles, was eine Story hat, eigentlich alles drum und dran, durch die Bank. Zum Beispiel kann ich jetzt das jetzige Spiel hernehmen, das ist The Beast Inside, nehme ich gerade im Moment auf. Das ist ein Horror-Rätsel-Adventure-Spiel, wo man in sozusagen in zwei verschiedene Personen eintaucht, in verschiedene Zeitepochen, die aber doch miteinander zum Tor haben. Also wie gesagt, ich bin gerade am Spielen, so ganz dahinter gestiegen bin ich nicht. Und man erlebt sozusagen die Geschichte hinter die zwei Personen.
Das heißt, du bist eher nicht für blanken Horror, wo man halt dann eingeschlagene Schädel sieht und ähnliches, sondern eher für Sachen, die hinten um mich kommen, die so schleichend sind. Sehe ich das jetzt richtig?
Grundsätzlich war es mir irgendwo egal, weil es gibt ja auch Horrorspiele, wo es richtig grausliche Jumpscares gibt und einfach nur furchtbar. Wenn dann aber zum Schluss eine richtig gute Story bei rauskommt, dann kann ich sagen, okay, ja, das war's, irgendwo war es wert. Schlafen kann ich zwar nicht, aber wert war es doch.
Das heißt, Jumpscares heißt dann im Endeffekt, wenn dann der überraschende Moment so stark eintritt, dass du dann wünschst, der Sessel war größer oder hinter dir und oder wie sagt man da, du reißt sie dann vor lauter Schrecken vom Tisch weg oder so?
Ja, meistens wünsche ich mir in solchen Momenten, dass meine Maus festpickt ist, weil es ist mir schon das ein oder andere Mal passiert, dass das Ding durch die Gegend fliegt fast. Aber ja, so ungefähr.
Als Reaktion?
Als Reaktion, ja. Aber das Schlimmste bei den Spielen ist eigentlich mehr das Musikalische, die Audio, die Geräusche. Das ist mehr das, was mir so Gansel hat, also so richtig. Da sind Jumpscares nur besser zum Verkraften als wie so ein schleichender Horror. Also, du weißt, jetzt passiert irgendwas Furchtbares.
Und bei den Survival-Games, was ist da das, was du favorisierst? Oder was findest du da so faszinierend da?
Also bei den Survival-Games finde ich eigentlich immer recht gut, dass man, egal wie viele Survival-Spiele das man spielt, wenn es jetzt ein neues anfängt, gibt es immer nur irgendeinen Unterschied, irgendwas, was du erst auszufinden musst, was funktioniert, wie es funktioniert, wie du gewisse Nahrungsmittel aufsammelst, wie du die wieder heilen kannst. Das ist ja pro Spiel eigentlich unterschiedlich. Ich habe bis jetzt noch kein Survival-Spiel gefunden, das was irgendwo komplett gleich ist.
Also gleich vor dem, wie du Sachen herstellen musst?
Die Art des Herstellens ist immer irgendwie anders, vielleicht nur leicht anders. Manche Sachen kann man sich mehr oder weniger dann schon langsam denken, wenn man so viele Survival-Spiele gespielt hat. Aber es ist dann trotzdem immer wieder so ein kleiner Kniff dahinter, den muss man erst rausfinden. Oder man freut sich einfach, wenn man was zufälligerweise entdeckt oder rausfindet. Und am besten ist dann einfach, wenn es ein Survival-Spiel ist, wo dann nur so eine richtige Story dahinter ist, wo du weißt, okay, die ganze Arbeit wird sich irgendwie auszahlen.
Hast du es jetzt, für dich ist Minecraft ein Survival-Game oder nicht?
Minecraft ist für mich in erster Linie ein Aufbauspiel. Aber wenn ich bedenke, wie oft, dass ich von Creeper in die Luft gesprengt worden bin, dann kann man es durchaus ein bisschen als Survival sehen. Das Gute bei Minecraft ist halt, solange man da keinen Hardcore-Mode drinnen hat, den gibt es ja auch, wo du, wenn du einmal stirbst, dass alles verloren ist, du kannst ja deine Sachen wiederholen, sofern du nur weißt, in welche Höhle und wie viele Ecken du nach links und wie viele Ecken du nach rechts gerannt bist.
Was würdest du jetzt für Survival Game favorisieren oder welche spürst du gerade zur Zeit, wo du sagst, okay, das ist jetzt schlichtweg das Ding, was dich gerade fasziniert?
Also im Moment spiele ich gerade mit einer kleinen Gruppe beieinander, wir sind insgesamt 3 Leute, spielen wir gerade Green Hell. Das muss ich sagen, ist ein bisschen ein komplizierteres Survival-Spiel, da beißt man sich am Anfang schon ein bisschen die Zähne aus, weil das ein bisschen sehr nahe an der Realität ist. Also man hat sozusagen immer Durst, man muss immer schauen, dass man Fette, Kohlenhydrate und Fleisch, also Proteine, gleichermaßen kriegt, sammelt und dementsprechend isst. 3 Leute essen auch 3-mal so viel. Also ja, und wenn man dann eine Verletzung hat, dann wird es erst richtig kompliziert mit dem Heilen. Mein favorisiertes Survival-Spiel ist dabei immer nur The Forest.
Warum?
The Forest ist ein Survival-Spiel, ist eigentlich ein Horrorspiel und hat eine richtig gute Story dann nur hinten nachgebockt. Und ich freue mich eigentlich schon auf den nächsten Teil von Jana.
Das heißt, The Green Hell hat keine Story, sondern ist einfach so wie Minecraft, du wirst eh nicht gehauen und bau und überlebe und fertig.
Nein, es gibt schon eine Story dahinter. Es ist halt schwierig, da jetzt einmal voranzukommen, wenn man ständig irgendwie einen Hunger hat, ständig von irgendwelchen Jaguar angegriffen wird.
Das heißt, das spielt im Dschungel?
Genau, Green Hell spielt im Dschungel. Und da hat man es halt mit allen möglichen zum Tor mit Eingeborenen, die dann irgendwo mal auftauchen. Das Spezielle an Green Hell ist, dass man den Verstand verlieren kann. Dann hört man im Hintergrund immer so flüstern, so eine Stimme im Kopf, die da sagt, du schaffst es nicht, du machst es nicht, du bockst es nicht, du bist so schlecht. Das flüstert aber wieder immer lauter und irgendwann bützt ein, dass irgendwelche Eingeborenen kommen und die hauen. Und die hauen die ja nieder, aber sie sind eigentlich nicht da.
Also klingt sehr spannend, das mit dem Einflüstern. Das ist interessant, dass das ein Spiel macht.
Hat auf jeden Fall einen lustigen Effekt, wenn man von einem Eingeborenen davor rennt, lauter Flüstern hört und dir möchte dein Kamerad helfen, steht eigentlich direkt neben einem Eingeborenen und der sagt, da ist nichts. Da haben wir schon ein paar lustige Momente gehabt.
Das glaube ich. Weil du sagst, du spielst das gern oder generell solche Spiele gern mit anderen Leuten auch gemeinsam in einer Gruppe. Was gibt es da sonst noch für Spiele, wo du sagst, okay, die sind nicht nur interessant, sondern auch fürs Let's Play recht gut und angenehm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, gut, das ist was, wo ich mit anderen Leuten einfach mal so da für dazwischen mal ein paar Sessions mache oder einfach nur Gaudi habe? Oder gibt es irgendwelche so Geheimtipps, so 2-3 Spiele, wo du sagst, okay, das sollte man sich angeschaut haben?
Also ich persönlich habe jetzt multiplayermäßig auf meinem Kanal jetzt dabei nur Fall Guys. Da haben wir recht eine Gaudi gehabt. Die Aufnahmequalität damals war aber nicht so gut, muss ich ehrlich gestehen. Da bin ich aber schon dahinter gestiegen, was gelegen ist. Und was ich noch habe, ist Phasmophobia.
Das ist gut, dass du das erwähnst, weil das wollte ich eigentlich mit dir besprechen. Um was geht's da? Man hört da sehr unterschiedliche Sachen und man kriegt da sehr unterschiedliche Dinge mit. Erste Frage an dich, ist es ein Spiel, wo ihr 3D-Brillen braucht oder nicht?
Nein, das kann man so spielen. Also ja, mit einer VR-Brillen kann man spielen, ja.
Was ist so das Besondere oder um was geht es genau bei dem Phasmophobia?
Phasmophobia. Grundsätzlich geht es darum, man ist kein wirklicher Geisterjäger, sondern man untersucht eher die Geistererscheinung, die da ist. Wir sind also die Vortruppen vor die Geisterjäger und man geht da rein mit verschiedenen Geräten, die man vielleicht von, keine Ahnung, Geisterakten und dergleichen kennt. Mit einem Gerät, das ausschlagt, bis zu 5 verschiedene Stufen hat.
Also so Teilen wie bei den Ghostbusters, oder wie?
Ja, es ist ein bisschen extremere Form. Aber eigentlich schaut das nur so aus wie so eine Mini-Fernbedienung. Und da sind 5 Lampen drauf, wenn ein Geisterwesen in die Nähe kommt. Oder es kann halt angeblich das ausschlagen lassen. Das geht bis zur Stufe 5. EMF. Wenn man die Stufe 5 erreicht, muss man das in einem Tagebuch festhalten. Da gibt es also 3 Hinweise, die man sammeln muss von einem Geist und dann weiß man, welcher Geist das ist.
Das heißt, man tut im Prinzip nur Hinweise sammeln. Man geht irgendwo in ein Häusl rein und dann schaut man sich halt ein bisschen umeinander und dann schaut man im Prinzip auf die Fernbedienung gemeinsam auf und sagt bip, bip, bip und...
Grundsätzlich muss man als erstes einmal einen Raum finden, wo der Geist ist. Ein Geist hat auf jeden Fall einen Hauptraum und meistens nur einen Zweitraum. Den muss man erst einmal finden. Meistens funktioniert es recht gut, wenn man reingeht und sagt, die ganze Zeit, gib uns ein Zeichen. Oder mit dem Temperaturmesser, wenn man da umrennt, weil...
Wieso gib uns ein Zeichen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Das Spiel funktioniert mit Audiobefehlen. Das heißt, das Spiel hört alles, was du sagst. Und es reagiert auch dementsprechend. Wenn man jetzt sagt, gib uns ein Zeichen, kann es sein, dass der Geist in irgendeinem Raum mit Licht zum Spielen anfängt. Schaltet aber aus und ein. Oder schmeißt irgendwas ab.
Das heißt, das war jetzt kontraproduktiv, wenn jetzt jeder hergeht und sagt, okay, gut, ich schalte jetzt einfach mein Mikro auf stumm, weil dann tut sie nichts.
Ja, dann kann man aber auch gewisse Sachen gar nicht machen.
Und das kann man dann zu dritt oder zu viert spielen, oder?
Das kann man zu viert spielen.
Lässig. Und der Computer ist halt dann der Geist, der dann umeinander rennt und dann alles macht.
Genau. Es kann natürlich auch sein, dass er mal auftaucht und krantig wird, weil er sich denkt, was ist denn jetzt los? Also, was standen die ganzen Leute in meiner Hütte? Und dann geht er halt im Handmodus um mich und dann muss man sich ganz schnell verstecken.
Weil sonst bringt er die um, oder was?
Genau, der macht nämlich die Haustür zu, dass du nicht mehr raus kannst. Dann musst du dich verstecken, dann musst du nämlich auch leise sein. Wenn du dann nämlich zum Reden anfängst, dann findet er dich. Der hört dich ja.
Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, und zwar, es gibt das Spiel Alien Isolation. Generell war das so, dass wenn du recht füreinander geschlichen bist, dann ist das Alien auch recht füreinander geschlichen. Nämlich auch in die kleinen Korridore, wo du gewesen bist. Das heißt, du bist vier und bist um sich und plötzlich war das Alien vor dir und solche Sachen.
Auwe.
Das heißt, das macht relativ viel Spaß eigentlich dann, das Spiel.
Ja, es kostet auf jeden Fall auch Nerven, weil der Geist manchmal eine blöde Angewohnheit hat, dass er ganz plötzlich, als ob er hinter dir steht, daran und dir ins Ohr haucht oder gratscht. Je nachdem, es gibt Kinderlochen, das haben wir schon gehabt, er hat schon Gegenstände verschoben. Also, das ist sogar, glaube ich, in einer Folge mit dabei.
Okay, dann wollen wir mal anschauen. Klingt auf alle Fälle interessant. Ich weiß nur, dass der Titel immer wieder auftaucht in Kombination mit dem Mangas. Ist ja einer von den Titeln, die momentan sehr oft gespielt werden. Neben WoW, neben Call of Duty und so weiter. Aber so Ego-Shooter und so Geschichten spielst du nicht, oder?
Ego-Shooter eher weniger, muss ich sagen. Also ich muss sagen, es gibt eigentlich kein so ein Spiel, das was mich dann recht fesselt. Wo das Prinzip ist, man wird mit lauter Leuten in eine Arena, in einen Ort, in ein Feld oder so eingeschmissen und dann kämpft man halt gegeneinander. Zum Ausprobieren war es halt überinteressant. Bin neugierig auf jede Art von Spiele eigentlich. Nur auf Dauer wird das dann halt nicht weiterspielen. Das war dann halt meins. Obwohl es gibt ein einziges Spiel, das hat so ungefähr das Prinzip, du wirst in einen Ort eingeschmissen mit vier Überlebenden. Es gibt einen Killer und du musst versuchen zu entkommen. Und das war zum Beispiel auch was ich gemeinsam mit anderen Leuten auch aufnehmen darf, Multiplayer-spielmäßig, was du vorher gefragt hast. Und zwar war das Dead by Daylight. Da kann man entweder als Überlebender mit Leuten spielen oder man ist halt selber Killer und ja, jagt seinen eigenen Freund durch die Gegend.
Da gibt es ja, glaube ich, Freitag der 13. hat es ja auch so mal so eine Version geben auf der PlayStation. Die war, genau. Glaube ich, auch mal ein Plus dabei. Da war es auch so was, dass einer der Killer ist und alle anderen müssen eben halt dann eliminieren oder halt der Fahrer, je nachdem.
Soweit ich weiß, dann müsstet ihr jetzt schwindeln, weil es nicht ganz genau weiß. Ich habe das nämlich am Anfang verfolgt. Das ist Freitag der 13. ist der Jason der Killer. Grundsätzlich. Und bei Dead by Daylight gibt es ja jetzt schon sehr viele verschiedene Killer, die auch an berühmte Killer erinnern von Horrorfilmen.
Das heißt, das ist nicht eine fixe Person, sondern das ist ein dynamisch dargestellter Charakter.
Also man kann unter einer Vielzahl von Killern kann man sich aussuchen.
Wie schaut es eigentlich aus mit Rollenspielen bei den Computerspielen? Spielst du da irgendwas oder hast du da schon mal was ausprobiert?
Rollenspiel als Computerspiel? Mhm. Ich habe zwar mal ein Spiel im Auge gehabt. Das hat mir recht lustig angeschaut, weil es nämlich am Anfang darum geht, dass man mit einer kleinen Truppe, wird man losgeschickt auf einen Auftrag, muss dann gegen einen Drachen kämpfen und gegen den hat man eigentlich überhaupt keine Chance.
Ja, klassisches Rollenspiel halt, ja. Und nebenbei noch Prinzessinnen befreien und so, ja.
Ja, und da verliert man halt gleich am Anfang. Und die Meldungen, die da am Anfang geschoben werden, die, das habe ich so witzig gefunden, da haben wir gedacht, ja, das war vielleicht einmal was zum Ausprobieren. Leider weiß ich den Namen nicht mehr.
Das war wahrscheinlich dann nicht der erste Kontakt zum klassischen Rollenspiel. War ja sicherlich was anderes. Du bist ja auch aktive Rollenspielerin ohne Computer.
Genau.
Und wie bist du dazu gekommen, dass du das sagst, okay, du willst das ausprobieren und wie ist das vor sich gegangen?
So grundsätzlich hat mich meine Schwester da drauf gebracht und zwar hat sie mich mal mitgenommen zu einem kleinen Spieleshop, der von außen, ja, es hat jetzt nicht wirklich so wild ausgeschaut und drinnen, aber bis an die Decken aufgestapelt, Brettspieler und lauter, also weiß ich nicht, das ist, war wirklich ein Spielplatz für nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Mit verschiedenen Tischchen rundherum und da hat man halt die Spiele auch ausprobieren können. Und da sind wir einfach wieder mal hin und haben bei One-Shots mitgemacht. Also es sind so kurze Pen-and-Paper-Runden mit einer kleinen Geschichte.
Das heißt, du hast in einem Geschäft, das eh schon für sich genommen ein massiver Kulturschock wahrscheinlich war in deiner Wahrnehmung, dann sehr eigenartige Sachen probiert. Und was habt ihr da gespielt? Kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an den Namen erinnern. Ich weiß, dass wir Cthulhu einmal, war ich bei einer Runde dabei. Da sind wir alle gestorben. Und oder wahnsinnig waren. Es hat auch noch eine Runde gegeben, wo wir im Weltraum waren. Wir sind irgendwo, was war das, eine Ruine oder was? Auf jeden Fall sind wir ein Loch geklettert, haben extra Seil befestigt. Und wie wir das unten mehr oder weniger fertig gehabt haben, hat einer von unseren eigentlich Kameraden gemeint, er muss jetzt aufklettern und das Seil durchschneiden, sodass wir halt nicht mehr rauskommen. Ja, schlussendlich haben wir ihn auf den Planeten zurückgelassen.
Also sehr eigenartige Geschichten.
Es ist mit sehr viel Fantasie verbunden, also eigentlich genau meins. Man weiß nie, was kommt.
Im Vergleich zum Computerspiel ist ja ein Tischrollenspiel ja total was anderes. Was gefällt dir beim Tischrollenspiel, oder also beim klassischen, das, was wir als Tischrollenspiel halt bezeichnen, also sprich beim Rollenspiel und dem Computer, wo siehst du da die Stärken und wo siehst du da die Schwächen versus ein Computerspiel und umgekehrt?
Also bei einem Tischrollenspiel ist auf jeden Fall mal gut, man muss seine eigene Fantasie ein bisschen ankurbeln. Und da ist es halt wirklich so, dass die Entscheidungen, die du triffst, haben halt irgendwie eine Auswirkung. Ob es jetzt eine gute Auswirkung ist oder eine schlechte Auswirkung, kannst du halt nicht sagen, aber die Entscheidung ist getroffen. Und das ist eigentlich auch schon irgendwo das, was so ein bisschen so ein Nervenkitzel die ganze Zeit gibt, wenn du da dann denkst, oh, ja, jetzt habe ich jetzt Scheiße gebaut, weißt du das jetzt? Habe ich jetzt die ganze Gruppe ins Verderben gestoßen? Oder wenn dann zum Schluss rauskommt, du hast genau das Richtige gemacht, freut man sich wie ein kleines Kind, weil man hat es geschafft, man hat einmal kein Blödsinn gemacht, das ist richtig super. Und bei einem Computerspiel ist halt, also es sind nicht alle Spieler darauf ausgelegt, einmal erst einmal, dass man aufgrund einer Entscheidung, dass dann irgendwas drauf passiert. Sondern es gibt ja auch genug Spieler, die was in einer Linie verlaufen, einer Geschichte ausgelegt sind, wo es nicht wirklich recht viel Platz für Abweichungen gibt. Und ja, es ist schwierig eigentlich, die zwei zu vergleichen. Weil ich glaube, beim Tischrollenspiel ist der ziemlich einzige Fehler der Mensch. Und beim Computerspiel kann es halt passieren, dass du auf irgendwelche Bugs auf einmal stoßt.
Das ist gut gesagt, der einzige Fehler der Mensch. Ja, also generell ist es schon so, dass natürlich Computerspiele aufgrund der Art und Weise, wie es programmiert sind, sehr selten auf die Individualismen eingehen können von diversen Spielern. Aber es ist interessant, das für dich so zu sehen, weil die Spiele, die du aufzählst hast, wie eben das
Phasmophobia
und Green Hell und ähnliches, das sind Spiele, die sehr dynamisch sind, also sprich, wo du eigentlich keinen fixen Storypunkt hast, den du abklappern musst, wie beim klassischen Adventure. Was das zum Beispiel ist, also ein Klassiker ist zum Beispiel was in Monkey Island, kennt ja jeder im Endeffekt. Du musst ja genau eine gewisse Linie abklappern und gewisse Punkte erfüllen, damit du dann weiterkommst. Das habe ich ja bei dem, also vor dem, wie sie so wahrnehmen, eher weniger. Oder tue ich mich da jetzt gerade ein bisschen täuschen?
Ja, grundsätzlich gibt es ja bei Green Hell zum Beispiel gibt's ja eine Linie, die du geradlinig abklappern musst. Aber es gibt so viele Sachen, die dazwischen passieren. Wenn du das durchspülen willst, dann kannst du die Linie gerade durchmachen, wenn du aber irgendwie alles sehen möchtest. Und ich bin meistens einer von den Menschen, dann siehst du so viel mehr.
Okay, das heißt, du bist der Mensch, der bei Assassin's Creed alle Tauben holt, nur damit alle Tauben voll sind.
Assassin's Creed ist ein bisschen schwieriges Beispiel. Weil da gibt es wirklich sehr viel, was man dann noch nebenbei macht. Aber ja, grundsätzlich Horizon habe ich auch geschaut, dass ich alles mache, alles sehe, alles erforsche. Ich bin nicht gerade irgendwie die Aufgaben durchgegangen von A nach B, die Hauptaufgabe, die Hauptaufgabe, sondern ich habe alle Nebenmissionen eigentlich gemacht. Ich habe mich mit allen Viecher angelegt. Das Einzige, was ich da nicht geschafft habe, waren die Jagdprüfungen. Die waren hart.
Also Horizon Zero Dawn, muss ich grundsätzlich sagen, ein saugeiles Spiel, eine saugeile Story. Und es ist fast nur mehr Inhalt, wenn man sich abseits von der Hauptstory bewegt. Also sprich, die ganzen Zielen sammelt und die ganzen Blumen sammelt und so weiter. Ja, die Jagdprüfungen sind ein Kapitel für sich.
Ja.
Ich habe, glaube ich, 3 Sonnen zusammengebracht und das war's. Also ausreichend dafür, dass ich weiterkommen bin mit der Hauptstory und fertig. Und vom Add-on her habe ich, glaube ich, die... Da hast du auch wieder ein, zwei so Geschichten zusammen, die habe ich dann nicht alle genommen, weil da haben es zu dem Zeitpunkt, wie ich gespielt habe, so 2-3 Bugs gegeben, wo du das dann nicht gleich gefunden hast. Also wirklich, du bist davor gestanden und du hast das nicht abbauen können. Das war so ein bisschen Eigenwort.
So was feiert die voll. So Horizon, so eine Story, so eine Geschichte hinter. Also ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, wie das abgegangen ist. Jeder hat so seine Theorien, was das jetzt sagen hat, um was das jetzt geht. Und irgendwann war ich mir dann auch nicht mehr so ganz sicher und habe das verworfen. Und dann zum Schluss war es einfach nur so, ach, absolut geiles Spiel. Empfehlenswert.
Ich habe es also genial gefunden, weil ich habe im Prinzip die erste Stunde mir angeschaut in einem Let's Play oder was, wie sie es vorgestellt haben. Und habe mir dann gedacht, okay, gut, interessant. Dann habe ich es dann selber dann gespielt, weil am Tag vom Release halt. Und habe so 3-4 Stunden gespielt und mir gedacht, okay, gut, das kann jetzt nur das und das sein. Und gewisse Sachen erahnst und sie ist eigentlich relativ schnell. Aber je länger, dass ich dann vorangeschritten bin in der Story, plötzlich sind mir Sachen bewusst worden mit A, das ist ein alter, defekter, behindiger Panzer. Oho, und das ist das und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass gerade Horizon den Grat schafft zwischen ich sag dir was, ohne dass ich dir erzähle, was der Hintergrund dafür ist, warum das so passiert ist. Du kannst dir deine absoluten Gedanken drüber machen und du machst das automatisch, weil du kriegst ja so viel Hinweise, was sein kann, und es ist trotzdem anders, als was du gedacht hast. Und
genau.
Und du wanderst immer so zwischen das oder vielleicht doch das, und das ist das, was so extrem gut macht.
Voll.
Ich hoffe nur, dass der zweite Teil bald rauskommt, aber wir wissen ja mittlerweile schon irgendwas mit Herbst oder so wahrscheinlich.
Ja,
Aber zumindest auch noch auf der 4er, weil 5er gibt es ja keine. Ja, Horizon. Eins der Highlights der letzten 10 Jahre, definitiv.
Voll.
Neben Last of Us und Last of Us 2, auf alle Fälle. Absolut.
Das sind nur so Spiele, die stehen auf meiner Liste oben.
Noch nicht gespielt?
Noch nicht, nein.
Fehl.
Ich war tatsächlich so, dass ich mir vorher sehr aufs Lernen konzentriert habe. Muss man übrigens machen, immer schön lernen. Erst lernen, dann irgendwas für ein Blödsinn machen wie. Und in der Zeit habe ich halt sehr viel auf Spielen und dergleichen Verzicht und habe mir halt mehr Let's Plays angeschaut. Also ich habe tatsächlich, während ich irgendwelche Protokolle, Dokumente, Hausübungen gemacht habe, habe ich mir so viel Let's Plays angeschaut. Ich habe nebenbei Verena gehabt, weil wenn es leise war rund um mich, hat man sich sicher sein können, dass ich mich in spätestens 37 Sekunden um irgendwas anderes kümmert. Und das hat halt ein bisschen geholfen.
Das heißt, du hast Last of Us 1 bzw. Last of Us 2 dann wie ein Let's Play angeschaut, oder hast du das noch nicht gegeben?
Nein, das habe ich mir extra nicht gegeben. Also bin jetzt gerade, ich habe mehrere Spiele auf der Liste, die ich gerne selber Let's Play möchte. Da gehört The Last of Us, The Suicide of Rachel Foster, Tell Me Why, zum Beispiel. Also alle Sachen, die ich mittlerweile weiß, die was ich spielen, also Let's Play möchte, zum Beispiel auch die ganzen Resident Evil Remake. Da bin ich eigentlich auch, ich habe schon das okay, dass ich es veröffentlichen darf, habe ich schon längst. Kommt aber immer wieder irgendwie ein Spiel gerätscht sich so dazwischen. Da muss man irgendwie schauen, dass man dann danach vielleicht eine Zeit dafür findet.
Weil du sagst, Freigabe. Es ist ja seit 2 Jahren ist ja das ein heißes Thema und mittlerweile ist ja das sehr scharf gestört, dass man ja nicht einfach irgendwas auf YouTube und Ähnliches publizieren darf oder einfach was verwenden darf. Wie gehst du da vor, wenn du sagst, okay, du willst das Spiel XY spielen? Du weißt, dass du das machen willst. Wie tust du da?
Grundsätzlich mache ich das so, dass ich mir anschaue, wer sind die Entwickler, wer sind die Publisher. Die Publisher haben ja die Rechte an dem Spiel, beziehungsweise die Veröffentlichungsrechte an dem Spiel. Und dann mache ich es so, dass ich auf die Seiten, auf die Webseiten, auf die offizielle von Erna gehe und einmal schaue, was drinnen steht. Kann sein, dass schon drinnen steht, dass sie offiziell erlauben, Let's Plays kann man machen. Es gibt tatsächlich Publisher, die haben sich schon drin. Die Publisher von, ich glaube, von Call of Cthulhu war das damals, da steht das schon drinnen. Also man muss sich das, die Seiten nochmal genau anschauen. Und man sollte sich nicht davor schrecken, dass man einfach eine E-Mail schreibt, sollte da noch nichts drinnen stehen. Es gibt auch welche, die sind versteckt unter die FAQs, also unter die Fragen- und Antworten-Seiten von Erna. Da habe ich auch schon mal schön suchen dürfen. Aber wenn nichts drinnen steht, dann einfach Kontakt aufnehmen, E-Mail schreiben, auf die Support-Nachrichten-Funktion zurückgreifen.
Gibt es da irgendwie so eine durchschnittliche Dauer, wo du sagst, okay, du musst jetzt x Tag drauf warten, bis du das Standard hast, wenn du denen was schreibst? Oder ist es unterschiedlich von in einer Minute bis hin zu einem Jahr?
Es ist grundsätzlich ist das unterschiedlich. Auf, ich glaube, meine erste Zusage, das habe ich innerhalb von einer halben Woche, habe ich mir einen Antrag gekriegt, habe mich voll gefreut. Es war damals der Nightfall, ich habe mich wie ein kleines Kind mich gefreut, weil tatsächlich gibt es Leute, die anderen sagen, da wird dir eh keiner zurückschreiben, du wirst dir eh nicht keinen Antrag kriegen oder du kriegst wenn überhaupt nur Absage. Also das ist eigentlich nur ein Blödsinn, mich hat die da jetzt einmal betonen. Nicht sie da verscheichen, einfach einmal hinzuschreiben, wenn man keinen Antrag kriegt, kann es halt sein, dass die E-Mail untergegangen ist, dann schreibt man halt nur einmal hin. Und ich habe da relativ oft eigentlich wieder eine Antwort gekriegt. Man muss jetzt keine juristische Schreibsel dort zaubern, wo man schon selber nicht mehr weiß, was man macht.
Einen großen deutschen Satz sollte man schon rauskriegen.
Das schon auf jeden Fall. Also grundsätzlich ganz normal schreiben, die Publisher so und so, dann also einen eigenen Namen, ich, mache selber Let's Plays auf YouTube unter dem und dem Link, dann sollte man dann dazugeben und mich halt fragen, ob man andere Spiele vielleicht Let's Playen darf oder vielleicht auf ein bestimmtes Spiel anfragen, ob man das Let's Playen darf, ob man, ich frage dann auch gerne immer dazu, ob man es monetarisieren darf, auch wenn ich noch gar nicht so weit bin, dass ich da überhaupt irgendwas machen kann, aber ich frage so wie gern vorher und ob es dann nur irgendwas zum Beachten gibt, weil teilweise sind ja das jetzt nicht nur die Spiele, die dahinter sind, sondern auch die Musik und das ist eigentlich das Gefährlichere. Ich habe schon ein paar Mal so einen Hinweis gekriegt, also ein paar Mal, zweimal bis jetzt insgesamt habe ich jetzt einen Hinweis gekriegt, dass ich Urheberrechtsverletzungen sowas gehabt habe. Es ist jetzt nichts auf mich zurückgekommen, aber sollte das Video irgendwann einmal monetarisiert werden, ja, das ist jetzt keine Einnahme für mich, sondern das geht automatisch an den Urheberrechtler für Klaviermusik, die 45 Sekunden geht. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Grundsätzlich erkennt es ja der YouTube-Logarithmus vorher schon und man könnte es stumm schalten. Also man kann schon wegschneiden. Das habe ich auch schon bei einer Sache mitgemacht.
Ja, also nachdem du dort angefragt hast bei diverse Firmen und sagst, okay, ich würde gerne, ich habe gern und ich möchte irgendwann einmal, kriegst du dann das Mail mit der Zusage im Sinne von, ja, du darfst und dann sagst du, du setzt dich hin und nimmst das auf.
Genau.
Was war das erste Nightfall?
Der Nightfall, das war von This Games.
Das heißt, du hast die Spielung gestartet und wie schaut es dann auf deinem Computer aus? Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das hast du jetzt extra anschaffen müssen, dass du das dann aufnehmen kannst und so machen kannst? Also wie schaut da so dein Ablauf aus?
Also grundsätzlich, wenn ich jetzt das Spiel starte und gleich am Anfang als irgendeine so Titelmusik, werde ich mich dann gleich wieder mit den Leuten zusammenreden, ob das in Ordnung ist, dass das noch drinnen ist. Weil wenn jetzt wirklich ein ganzer Song abrennt mit einer Sängerin, mit anscheinend einer ganzen Band dahinter, dann mache ich mir schon meine Gedanken darüber, ob das geht oder nicht. Das schauen wir dann gerne mal an. Und grundsätzlich mache ich dann immer Probeaufnahme, weil ich es aber gerne mit meinen Audioaufnahmen habe. Keine Ahnung warum, aber es funktioniert so gut wie nie gleich am Anfang. Und selbst wenn ich vorher Probeaufnahme mache, ist die erste Aufnahme eigentlich immer für den Hugo. Also bitte nicht noch die ersten drei Folgen aufhören. Es wird besser. ja, und dann Probeaufnahme schaut eigentlich so aus, dass ich meistens das Intro sehe, dass ich mal ein bisschen reingequatscht, dass ich auf mein Aufnahmeprogramm sehe, wie weit schlagt jetzt beim Mikro, bei meinem Eingabegerät, wie viel schlagt das aus, wie viel schlagt das jetzt beim Spielesound aus, weil das ist, was ich auf die Kopfhörer her, ist zum Beispiel was Eigenes, ist das, was ich aufnehme, von der Lautstärke.
Das heißt, du musst da schon mal ganz schön viel aufpassen, damit da überall dieselben Lautstärken sind oder die Lautstärken in derer Lautstärke, wie du das dann wirklich im Endeffekt dann haben willst.
Genau, aber ich habe schon, Trick 17 habe ich schon rausgefunden, dass man also im Schnittprogramm kann man ja schön die Lautstärke verstärken, wenn man es nicht zusammenbringt.
Mit was schneidest du dann? Oder anders gesagt, mit was nimmst du es einmal auf grundsätzlich?
Also ich benutze OBS.
Kennt im Prinzip eigentlich fast jeder, das ist ein Standardding, was gibt es für Windows, Linux und Mac?
Genau, ich glaube, das gibt es nach wie vor gratis.
Ist ein Open Source Produkt, ja.
Ist ein richtig, richtig tolles Programm, für das gratis ist. Es gibt alle möglichen YouTube-Videos, wo die Leute das gut erklären. Es gibt auch welche, die was das schlecht erklären, also nicht gleich aufgeben nach dem ersten Video.
Und mit was schneidest du dann das alles zusammen?
Ich schneide das mit Shotcut.
Mit Shotcut, okay. Das ist definitiv ein Open Source Programm, das weiß ich.
Also das OBS, das habe ich schon gewusst, weil meine Lieblings-Let's Player zu dem Zeitpunkt auch erwähnt haben, OBS, und mir gedacht, okay, passt, dann mache ich das auch. Wenn es auch noch gratis ist, ist das ja auch voll super, dann verliere ich nichts, wenn ich mich nicht damit auskenne. Und beim Schnittprogramm habe ich halt überhaupt keinen Plan gehabt und habe einmal sozusagen ein paar miteinander verglichen, habe am Anfang auch ein anderes oben gehabt und dann hast mir du eigentlich gesagt, sollte man das einmal anschauen.
Ja, okay. Ja, wir haben da ein bisschen drüber diskutiert gehabt, dass das ein oder andere Ding da gibt.
Genau, da habe ich einen Hinweis gekriegt und eigentlich ist das mit Shotcut, ist das voll super.
Machst du da Schnitte im Spiel dann auch oder machst du im Prinzip nur die Audioanpassung dann in Shotcut?
Ich mache im Spiel auch Schnitte. Wenn ich zum Beispiel in der Aufnahme Pause drinnen habe, ich pausiere ja das OBS nicht, sondern ich nehme in einer Wurst auf und wenn ich jetzt eine kleine Pinkelpause zum Beispiel mache, dann rennt das weiter und ich schreibe mir dann die Zeit auf und schneide das im Nachhinein aus. Oder so wie ich es jetzt in der letzten Zeit einmal gemacht habe, das habe ich jetzt auch mal gemacht, ich habe beim Rätsel bin ich so lange hängen geblieben, das sind peinliche 10 Minuten gewesen. Und da habe ich jetzt einfach mal das Spiel ums 7-fache verschnellert, glaube ich, war das. Und darunter schöne alpine Bierzelt-Musik darunter gelegt. Also so schön mit der Quetschen irgendwie. Also.
Man will ja unterhalten und es macht jetzt keinen Sinn, oder also es macht halt keinen Spaß auf Dauer, wenn ich jetzt der Person eine Viertelstunde lang zuschaue, wie es vor der Tür steht und nicht weiß, ob es links oder rechts gesessen ist, also nach dem Motto.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, wie so ein kleines Kind, das was gerade für einen super Streich plant, bin ich dann da gesessen. Das schneide ich jetzt rein.
Ja, wie cool. Und wenn du sagst, okay, gut, also auf der einen Seite, du hast ja schon gesagt gehabt, du monetarisierst jetzt nicht. Mein YouTube hat jetzt da mittlerweile sehr hohe Anforderungen, bis man monetarisieren darf. Genauso wie wenn man einen echten Link haben will. Also momentan ist es so, was du bei YouTube anmeldest, kriegst du YouTube.com/ABC3500 irgendwas. Und damit der auch eindeutig ist, brauchst du auch eine gewisse Anzahl von Followern und was weiß ich ist. Und dasselbe ist auch beim Monetarisieren. Mhm. Wenn du sagst, okay, du bist jetzt einmal Live-Games im Sinne von Livestreamen, wie es jetzt die Leute größtenteils auf Twitch machen, teilweise auf Facebook, teilweise auf YouTube. Hast du da schon mal Ideen dazu oder Gedanken dazu gemacht, auf welcher Plattform du das machen würdest und gibt es überhaupt Pläne in der Richtung, dass du sagst, okay, vielleicht einmal zum Probieren oder vielleicht regelmäßig?
Ja, Pläne gibt es schon, aber genauso wie bei die Let's Plays auf YouTube, mache ich das nicht einfach so und jetzt mache ich es und ist mir sozusagen wurscht, was bei rauskommt, sondern ich plane das ja schon ziemlich akribisch, was ich da mache. Und irgendwann wird es mal soweit sein, dass ich wirklich sage, ich mache einen Livestream, schon alleine deswegen, weil ich ja schon so extrem viele Spiele im Hintergrund habe, die ich gern auch mit anderen vielleicht teilen möchte, die meinen Humor teilen vielleicht, mit denen ich da vielleicht Gaudi haben kann. Und das stelle ich mir als Livestream eigentlich richtig super vor, weil da können die Leute direkt ein Feedback geben, beziehungsweise mitfiebern, und das sieht man dann auch im Chat, wie es einer da so geht. Vielleicht sogar, wenn sie einen Tipp haben, wenn ich schon wieder 10 Minuten an einem Rätsel hängen bleibe oder so. Also das stelle ich mir schon viel super vor. Und ich tendiere persönlich dann zum Twitch, eben auch wegen dem Chat. Das sollte da ein bisschen, wie soll ich sagen, besser rennen, auch mit Emojis und dergleichen. Dazu sagen kann ich auch nur, Twitch darf ich deswegen auch gern wählen, weil wenn ich mir einen Stream anschaue, dann schaue ich mir das lieber auf Twitch und nicht auf YouTube. Sag jetzt so. Sei es jetzt die Oberflächen oder ich weiß jetzt nicht genau, aber irgendwie gefällt es mir auf Twitch einfach besser.
Apropos Livestreams, / Videostreams oder Let's Plays anschauen, wenn du sagst, auf Twitch schaust du die Dinge lieber an, schaust du die dann am Rechner oder schaust du die am Handy an oder schaust du die am PC an, beziehungsweise am Fernseher?
Also Let's Plays von anderen Leuten, das schaue ich mir gern an. Immer nur, wenn ich irgendwas nebenbei mache. Das heißt, ich habe 2 Bildschirme, praktischerweise. Das mache ich dann gern, wenn ich Minecraft spiele, dass ich dann entweder, dass ich wirklich einen Stream einschalte von irgendwem oder dass ich mir dann halt ein Let's Play anschaue von einem Spiel, das was ich entweder nicht auf dem Schirm gehabt habe oder nur nicht gehört habe, aber es ist echt interessanter.
Wenn du jetzt sagst, okay, es würde sich irgendwer interessieren für Let's Play zum Beispiel, wenn man es dir einiges gehört, gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, gut, das war das eine oder andere Ding, war vielleicht kein Fehler, wenn man sich das vorher überlegt oder anschaut, gibt es da irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, okay, da bist du vielleicht drüber gefallen oder eingestolpert und hast nicht gewusst, wie du damit umgehen sollst?
Grundsätzlich, wenn man selber Let's Play machen möchte, dann sollte man sich auch mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen. Also da muss man schon mal damit rechnen, dass, wenn man jetzt nicht gerade irgendwen hat, einen guten Freund, der sagt, ja, ich schneide das, dann muss man das alles selber machen. Das ist dann also nicht nur die Zeit hinterm Spülen, die man ja braucht, also nicht nur die Aufnahmezeit, sondern dahinter sind dann auch noch das Schneiden, das Rendern und das Thumbnail, wenn man es dann auch noch ein bisschen schön hier basteln möchte, nicht immer nur auch dasselbe Bild drinnen haben möchte. Da muss man auch ein bisschen arbeiten damit. Das heißt, das sind schon mal 3 verschiedene Programme. Dann, je nachdem, möchte man es einmal besser machen, möchte man einmal Sachen ein bisschen ausprobieren und dergleichen, kann schon sein, dass ein Programm dazukommt. Mit den ganzen Sachen muss man sich dann halt ein bisschen beschäftigen. Das sind dann immer solche Sachen, wenn ich dann da sitze und denke, ja, und jetzt? Dann immer gleich als erstes meistens ein YouTube-Video eingeben, hoffen, dass es da irgendein gibt, der das gut erklären kann. Wenn man nicht gleich auf Anhieb ein super Video findet, dann sollte man sich vielleicht nicht nur das eine Video anschauen. Das habe ich auch schon gelernt. Es gibt nicht nur einen Weg.
Du hast einen leicht technischen Hintergrund und tust du da vielleicht ein bisschen leichter als andere. Aber wenn wir es jetzt einmal so wirklich auf harte Fakten reduzieren und du sagst, okay, wir brechen das jetzt aber, 3 Stunden spülen, ist jetzt Hausnummer 2 Stunden Videomaterial wahrscheinlich. Wie lange sitzt du dann dafür für 2 Stunden? Oder was heißt denn, wie lange sind die durchschnittlichen Episoden, die du veröffentlichst? Eine halbe Stunde, Stunde, 2 Stunden?
Kommt immer ein bisschen da drauf raus. Es sind zwischen 20 und 30 Minuten normal.
Und wie lange sitzt du dann dafür? Also vom Hinsitzen, Spülstarten bis hin, dass bei YouTube dann oben ist?
Ich sage einmal, das kommt auf das Spiel drauf an und ob es neu startet, weil das erste Thumbnail machen braucht schon mal die meiste Zeit. Weil da muss man erst einmal herausfinden, ja, wie macht man das? Kriegt man die Schrift vom Titel vielleicht aus? So kann man das benutzen? Kann ich die Nummerierung an die Schrift anpassen? Wenn nicht, wie tue ich denn da? Wenn ich jetzt die Facecam zum Beispiel benutzt habe, kann ich den Hintergrund irgendwie wegmachen, dass man jetzt nicht die im viereckigen Bereich hinten sieht, sondern quasi nur einen selber, vielleicht mit so einem kleinen Rahmen rundherum. Also das sind schon ein Haufen Überlegungen. Also das erste Thumbnail, das dauert schon mal ziemlich. Bei mir zumindest. also ich weiß nicht, ob sie da andere leichter dann.
Ja, wenn du sagst, okay, wir steigen jetzt bei Episode 4 oder 5 ein, was würdest du sagen, so eine halbe Stunde aufnehmen, also eine halbe Stunde Episode hast, Stunde Arbeit, zwei Stunden Arbeit, drei Stunden Arbeit, so Daumen mal Pi.
Also ich nehme ja meistens in einer Wurst auf, das sind dann vielleicht 2 Stunden Aufnahmen, die dann also ganze Arbeit mittlerweile, wenn ich das geschnitten habe und das am Rendern ist, dann mache ich nebenbei schon das Thumbnail fertig, dann nehme ich ja schon das Rohmaterial vom ersten oder vom vorherigen Thumbnail, nehme ich ja schon daher und wechselt eigentlich nur die Bilder aus. Ja, das dauert vielleicht 20 Minuten.
Wenn ich das jetzt so wiedergebe, wie ich es verstanden habe, dann kann man sagen, okay, 30 Minuten Episode sind mindestens 30 Minuten Arbeit.
So ungefähr.
Ohne Spiel, sondern wirklich nur Arbeit, die hinten nachhängt für jede Episode.
Genau. Also ich mache viele Sachen gern gleichzeitig. Ich schaue ja manche Passagen noch einmal durch, wenn ich mir was aufgeschrieben habe, dass noch was dahinter ist, dass ich das vielleicht mute. Dann schaue ich mir das nochmal durch, beziehungsweise schaue ich ja auch durch wegen einem Frame, wegen einem Bild, das was ich nehmen kann als Thumbnail. Das speichert immer dann dementsprechend ab. Das heißt, ich muss schon ein bisschen durchgehen durch das Video nur. Einfach nur eine halbe Stunde fertig. Das zählt nicht so ganz. Außerdem muss man, sollte man gut schneiden und nicht im Wort drinnen zum Beispiel aufhören.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, das hat man das eine oder andere Mal. Gerade am Anfang ist natürlich, wo es neu ist, eine große Herausforderung. Gehen wir nochmal zurück zum Rollenspiel, zum Tischrollenspiel. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast da einige Sachen ausprobiert. Cthulhu ist gefallen. Ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt ja das eine The Green Hell oder was war das mit den komischen Stimmen, die dann im Hinterkopf da passiert sind?
Ja.
Bei den Tischrollenspielen oder generell beim klassischen Rollenspiel, welche Systeme oder was favorisierst du da eher? Klassischerweise wird ja sehr oft Fantasy hergenommen, also eben Drachen töten, Prinzessinnen retten. Wie schaut es bei dir aus? Was favorisierst du?
Wow, das ist schwierig. Normalerweise bin ich jetzt nicht so einer, die jetzt voll auf Science-Fiction abfährt. Aber es gibt tatsächlich bei einem Rollenspiel Science-Fiction-Stories, die einen dann schon bocken. Hat es dann schon gegeben. Also so, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Alles, was irgendwie viel Fantasie hat, man kann es auch nie wirklich voraussagen, was dann passiert. Ich meine, es heißt vielleicht, man macht ein Spiel mit Werwölfe oder sowas. Weil dann hat man halt so, glaubt man vielleicht eine Vorstellung davon zu haben, was da kommt. Kommt aber dann meistens anders. Und dann sind wir wieder bei Horizon.
Das heißt, du hast Science-Fiction-Systeme erlebt oder generell eigentlich einen Science-Fiction-Hintergrund, der sich dann komplett anders entpuppt hat.
Genau.
Weil der Schwerpunkt anders war von der Geschichte her.
Ja, ich habe mir zumindest irgendetwas anderes vorgestellt. Es ist selten eigentlich nie eintroffen, dass ich in irgendeiner Art und Weise recht gehabt hätte.
War das im Nachhinein gesehen positiv oder negativ, dass du immer andere Erwartungen gehabt hast im Vorhinein an die jeweilige?
Grundsätzlich ist es eigentlich positiv, nur wenn dann halt das ganze Team verreckt, sozusagen, um es direkt zu sagen, und man eigentlich nicht dann im Endeffekt weiß, was man hätte machen können, um irgendwen zu retten, das mag dann schon an einen, aber es ist schon sehr, sehr spannend.
Ich glaube, man muss natürlich bei Cthulhu und ähnlichen Systemen oder generell Horrorsystemen dem schon zugute halten, dass das genau nie aufklärt wird oder in der Regel eigentlich egal ist, weil man, also wie bei Alien, dem Film halt, da ist halt das Alien da und das ist halt alle auf und fertig. Das wird auch nicht gefragt, warum sie es gemacht hat. Das ist halt einfach so. Und ja, wie du heute schon gesagt hast, also wenn du halt Entscheidungen triffst, die sich halt im Endeffekt dann außerstehen, dass die halt schlecht waren, dann gibt es halt Konsequenzen, die man tragen muss und umgekehrt, weil natürlich, wenn die gut waren, wird sich das natürlich auch ein bisschen äußern, das ist klar. Aber sonst, ja, es ist, Horrorsysteme neigen eher dazu, zu dem ganzen Thema, ja.
Es hat grundsätzlich so, solche Spiele haben einen Wiederspielwert eigentlich. Wenn man sieht, das ist wirklich, wenn es dann an einen so beißt, dass man sich denkt, man, was hätte ich eigentlich machen können? Würfelklick ist natürlich auch immer gut, wenn man das irgendwann mal hätte.
Ja, da hast du dann eh schon einiges erlebt, auch was Rollenspieltechnisch betrifft. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, für einen, der sich, also, oder ja, für Personen, die sich für Rollenspiel interessiert, gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, gut, ich würde das der Person an nahelegen, wo du am Anfang damit gehadert hast oder halt eingestöpert bist und dann am Anfang nicht gewusst hast, wie es dich verhalten sollst in der Situation. Gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, gut, war vielleicht kein Fehler, wenn das der oder diejenige vorher schon weiß?
Grundsätzlich sollte man sich nicht davor scheucheln, dass man mit den Leuten redet. Also gibt es jetzt ein Regelwerk, gibt es jetzt einen Charakterbogen zum Ausfüllen oder sonst irgendwas, wo man absolut nicht durchsteigt, und das passiert mir heute noch, dann sollte man sich auf jeden Fall nicht scheucheln, dass man die Leute fragt und Hilfe annimmt, was das betrifft. Geht das ja eigentlich eh. Passiert auch vielleicht einmal öfters, wenn man mit einer Truppe spielt, die sich vielleicht sehr gut auskennt mit dem und darüber dann zum Philosophieren anfängt und man sitzt dann daneben und denkt sich, what? Lauter Fragezeichen über den Kopf. Man muss nicht unbedingt hundertprozentig genauso übernommen sein, das muss man gar nicht, sondern man sollte sich aufs Spiel einlassen und die gewisse Hinweise auch dementsprechend ernst nehmen, also sowas wie es uns am Anfang gesagt worden ist, wenn irgendwas zu stark ist, wenn irgendeine Szenerie zu arg ist für einen persönlich, dann muss man das vorher sagen, gerade speziell Sparte Horror oder dergleichen. Das erste Viech, was wir dann einmal gehabt haben, war ja irgendeine so riesig fette Krabbe, das war glaube ich bei Numenera damals, mit die Kipfel, die vermissen oben drauf. Also da ist ein paar Mal vorher gefragt worden, ob das in Ordnung ist dann. Also, dass man ja sagt, wenn es zu viel ist. Gerade halt, dass kein Safe Word ausgemacht worden ist. Also da wird eher auf einen so richtig aufpasst. Ich weiß jetzt nicht, ob das jede Gruppe ist, aber in den richtigen Gruppen auf jeden Fall. In meiner Gruppe also.
Ich bin, was das betrifft, genauso auf deiner Seite im Sinne von, egal ob man jetzt einen Kinofilm macht oder egal ob man jetzt auf ein neues Computerspiel, also mich zu Gemüte führen will oder eben auch ein Rollenspiel. Der erste Eindruck ist der was zählt und wenn ich mir den gleich verbaue, dann ist natürlich alles final. Deswegen hinsetzen, zurücklernen, entspannen, genießen.
Genau, einmal offen sein für das, was da kommt. Nicht gleich irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen. Das macht keinen Sinn. Da verbaut man sich nur einen Spaß. Im Nachhinein kann man immer nur sagen, also das hat mir nicht gefallen, also das hat mir nicht gefallen. Dann hat man es zumindest schon mal gemacht, aber nicht im Vorhinein.
Das ist ein voller Fall. Wegen deiner Let's Plays, was ist eigentlich die Motivation dazu? Was treibt dich an? Warum machst du es?
Grundsätzlich hat es angefangen mit einer ziemlich witzigen Geschichte. Es war zu einer Zeit, wo ich mit Horror überhaupt nichts anfangen habe können. Genau, also da war ja sehr, sehr großer Schisser tatsächlich. Vor Horror ziemlich große Angst gehabt. Und meine Schwester hat gemeint, das ist jetzt eine voll lustige Idee, mir ein Let's Play von Outlast 2 zu zahlen. Jeder, der Outlast kennt, weiß, dass das nichts für Zartbesottene ist. Sogar für Horrorgewöhnte ist das schon anders. Furchtbar. Ja, da hat sie gemeint, das ist eine lustige Idee. Es war eh zu dem Zeitpunkt irgendwo furchtbar. Es hat mich so fasziniert, ich habe mir das anschauen können und jetzt mal, wenn es zu gruselig war, einfach auf die Facecam-Aufnahme von demjenigen aufgeglunzt und gesehen, dass er sich auch dementsprechend so mindestens so sehr erschreckt hat wie ich. Und dann ist es dann wieder besser gegangen irgendwo. Die Meldungen dazu haben halt auch dementsprechend geholfen. Da sind spontan immer Sachen gekommen, mit dem rechnest halt nicht, weil du dir eigentlich so ein Spiel anschaust und dann wird sowas wieder lustig. Also das hat es dann dazu gebracht, dass ich hab mir dann immer mehr und mehr Let's Plays angeschaut, wie gesagt, meistens nehmen lernen. Oder meine irgendwelche Protokolle oder dergleichen für die Schule habe machen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, ich liebe es zu zocken. Ich wollte schon immer mal wissen, wie das mit einem Aufnahmeprogramm geht. Oder ob ich das überhaupt zusammenbringe, Darat. Ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich kann deppert daherreden. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen. Vielleicht könnte ich das ja auch mal machen. Dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Da hat es angefangen mit dem Aufnahmeprogramm von der PlayStation, dass ich das immer öfters mit eingeschalten habe, wenn ich was gespielt habe. Und das habe ich dann vielleicht meiner Schwester oder so hergezeigt. Die haben tatsächlich darüber lachen können. Und dann ist es halt immer so weitergegangen. Dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, bis dass ich meinen Gamer-PC kriege. Ja, und dann ist das Ganze von selber so richtig gestartet.
Das heißt, du hast dich deiner Angst gestellt oder versucht zu stellen und das ist dann draus geworden.
Genau. Irgendwie, das ist ganz, ganz komisch. Es ist angefangen mit dem Spaß von der eigenen Schwester, dass sie live dabei ist, wenn man selber in Tosen macht, vor lauter Angst. Ist jetzt dazu gekommen, dass ich jetzt solche Spiele spiele, ihr selber sagt, hey, weißt du, nächstes Let's Play, das und das Horror spielen, und dann sagt sie, nein. Sagt, nein. Schön für dich, aber ich schaue mir das nicht an so. Aber sie schaut ja eigentlich alles, was ich da aufnehme. Und das ist was immer weiter motiviert ist halt immer, ist halt das, bin ja ein extremer Perfektionist, alles, was ich angreife und mache, muss perfekt sein, vor allem in der Arbeit. Da bin ich mein größter Feind. Wenn irgendwas nicht genauso penibel ist, wie es gehört, dann mache ich mich selber damit voll fertig. Und bei den Let's Plays zum Beispiel weiß ich selber, dass so gut wie keins von denen perfekt ist. Also mein Perfektionismus wird da zum Schreien mit mir anfangen, wenn ich es zulassen habe, aber da kann ich entspannter dem entgegenschauen. Also das ist bloß das, was ich selber gemacht habe. Da habe ich mir meine Zeit lassen. Das ist ein Lernprozess. Sie werden immer wieder besser, weil man muss sich nur mal mein erstes Video anschauen und jetzt. Und ja, also da kann man die nervende, bösartige Stimme mit so leichter Verzerrung kann man ein bisschen abschalten.
Dann sage ich danke für das wunderbare Gespräch und den Einblick, wie so Let's Plays ablaufen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder mal.
Ich sage danke.
Danke. Baba.
Bitte euch.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.